Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Der größte Vertrauensbeweis der Menschen liegt darin, dass sie sich voneinander beraten lassen, schrieb einst Francis Bacon. Und damit meine ich nicht den Maler des 20. Jahrhunderts, sondern den britischen Philosophen, Jurist und Politiker des 16. Jahrhunderts. Es ist kein Geheimnis. Ich vertraue sehr gerne zugewandten Ratgebern, die mir verständnisvoll und mit Leichtigkeit kluge Blickwinkel vermitteln. Natürlich zur Kunst, doch auch bei den Themen Ethik, Diversity, Women Power und Digitalisierung verspüre ich einen schier unstillbaren Wissensdurst und möchte am liebsten stundenlang darüber philosophieren. Ach, ich könnte diese Liste noch unendlich erweitern und vertiefen. Ganz aufrichtig zum Beispiel, wie gehe ich mit dem teils lähmenden Respekt vor Entscheidungen und Scheitern um? Warum versuche ich ein anderes Wort für Angst zu finden? Und warum nehme ich so gerne Umwege in Kauf, um ans Ziel zu kommen? Welche Tugenden sind heute eigentlich noch relevant? Und gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen Macht und Mut? Oje, ich komme gerade ganz schön ins Zweifeln, ob es richtig ist, so viel Mut zu beweisen und mit dieser aufrichtigen Authentizität meine Neugier zu stillen. Empfindet ihr manchmal ähnlich? Dann beweisen wir doch heute mal Vertrauen. In erster Linie natürlich in uns selbst und in die Gedanken meiner wunderbaren Gesprächspartnerin Dr. Rebecca Reinhardt, freie Philosophin, Bestseller-Autorin und Chefredakteurin von Human, dem ersten deutschsprachigen Magazin, das sich mit den Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur beschäftigt. Liebe Rebecca, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf dieses Gespräch rund um die Kunst, gut zu sein, freue. Danke für deine Bereitschaft zur Leichtigkeit. Bitte stell deinen Weg durch die Welt des Wandelns hin zur angewandten Philosophie einmal vor. Was sagen sie, beziehungsweise du dazu?
Ja, Claudia, vielen Dank für diese, ja, powerful und zugleich sehr zarte Intro. Es ist extrem schmeichelhaft und super schön alles zusammengefasst. Du möchtest also jetzt tatsächlich wissen, so ein bisschen, wie mein Weg jetzt bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir hier sprechen, war.
Genau.
Ja, also tatsächlich wusste ich immer schon als kleines Mädchen, dass ich mich für die ganz großen Fragen interessiere. Ja, für den Kosmos. Warum gibt es überhaupt irgendetwas und nicht nichts? Ja, und solche Fragen. Ja, und so hat sich dann letzten Endes für mich dann bald rauskristallisiert, schon irgendwie in der Schule. Ja, ich möchte irgendwie was mit Philosophie machen, habe dann Philosophie studiert. Hab aber dann, ja, weil ich eigentlich immer schon auch so eine Nonkonformistin war, sehr schnell beschlossen, also spätestens dann bei der Promotion, ich möchte nicht an der Uni bleiben. Also ich möchte nicht den Weg der Forschung, des Beamtentums, des Denkbeamtentums einschlagen, sondern ich möchte tatsächlich freie Philosophin sein. Ganz toll. Sicherlich auch wahnsinnig naiv, mit einer wahnsinnigen Hybris auch verbunden, aber dennoch schon auch ernsthaft. Ja, ich wusste auch, ich möchte nicht Taxi fahren, ja. Um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und so habe ich dann ja mit einer kindlichen Begeisterung erstmal geschrieben. Ja, ich habe wissenschaftliche Papers geschrieben. Ich habe auch Romane geschrieben, die nie veröffentlicht wurden. Ja, und dann tatsächlich kam es so, dass in meinem Umfeld sehr schwer jemand erkrankt ist, an einer sehr schweren psychiatrischen Erkrankung der Psychiatrie, wo ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben so meine Begeisterung für die Theorie in Frage gestellt habe, ja, und für meinen ganzen philosophischen Ansatz und eben gesehen habe, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, ja, jetzt, wie mache ich selber jetzt weiter mit meinem Weg, ja, möchte ich wirklich beim reinen Schreiben bleiben, ja, und ich habe mich dann entschieden, nein, ja, ich möchte einfach angesichts der Vielfalt menschlichen Lebens und auch ehrlich gesagt menschlichen Leidens lieber schauen, wie kann ich Philosophie anwendbar machen, also praktisch verbraucherfreundlich, ja, nicht nur für Menschen, die jetzt krank sind, sondern auch für Menschen, Menschen, die ja in jeglicher Lebenssituation sich befinden. Ich habe lange auch im klinischen Bereich mit stationären Patienten philosophiert, in der Psychiatrie, in der Onkologie und da sehr viel gelernt. Und rückblickend betrachtet, muss ich sagen, das war wirklich fast noch wichtiger, möchte ich tatsächlich sagen, wie sich mit philosophischen Büchern befasst zu haben, diese Gespräche mit Menschen, ja, in der Klinik, diese unterschiedlichen Biografien, die so viele, ja, ihrerseits philosophische Fragen mir gestellt haben, die ich nicht beantworten konnte, ja, die ich bis heute nicht beantworten konnte, wo ich nur respektvoll zuhören und staunen kann. Ja, dann spulen wir ein bisschen weiter vor. Im Laufe der Zeit habe ich mir dann verschiedene Standbeine aufgebaut, habe sehr viel Speaker-Tätigkeit gemacht, also Vorträge für die unterschiedlichsten Zielgruppen, ob das jetzt Uni-Bereich war, ob das Ärzte waren, ob das auch Unternehmen waren und sind. Und das Schreiben aber, das hat mich nach wie vor schon auch begleitet, nur eben immer mehr halt angereichert von der wirklichen Welt, ja, von den Erfahrungen, die ich in der wirklichen Welt auch gemacht habe. Und ja, und zuletzt habe ich tatsächlich, ja, du hast es schon angesprochen, neben dem, dass ich jetzt auch gerade wieder ein neues Buch veröffentlicht habe, eine Zeitschrift gegründet. Jawohl, ich habe eine Zeitschrift mitgegründet, deren Chefredakteurin ich auch bin. Human, tatsächlich ein Magazin über menschliche Intelligenz, aber auch über künstliche Intelligenz. Und ich glaube wirklich jetzt, ja, wo wir sprechen, wir befinden uns jetzt im Jahr 2023, ist Menschlichkeit, Neugier, ein neues Wir, ja, in diese, ja, so unübersichtlich gewordene Welt zu bringen, ja, und diese auch beängstigend unübersichtliche Welt zu bringen, mir ein großes Anliegen. So, jetzt bin ich erstmal fertig.
Nein, fertig bist du noch lange nicht. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir nochmal ganz weit zurückspringen?
Selbstverständlich.
Du hast erzählt, dass du dich als Kind schon mit den ganz großen Fragen auseinandergesetzt hast. Bist du geprägt worden durch dein Umfeld oder hast du dich eher nicht verstanden gefühlt?
Auch das ist eine sehr, sehr gute Frage, gar nicht so leicht zu beurteilen. Also ich würde sagen, schon sicherlich beides. Also ich denke, als Kind, als Kleinkind war ich sehr selbstbewusst, ja, und habe eigentlich immer so gedacht, ja, was kostet die Welt, ja, und ich habe sehr viel gemalt auch tatsächlich als kleines Mädchen. Ich habe immer gemalt große, mit ganz bunten, grellen Farben, ganz lachende Gesichter, die ganz große Augen hatten, ganz große lachende Münder. Also da war ich schon zufrieden. Die Probleme fingen eher an, glaube ich, als ich älter wurde, die sich nicht verstanden fühlen und irgendwie so das Gefühl zu haben, ich bin irgendwie so leicht crazy, ja, so ein bisschen anders.
Ach, das kommt mir durchaus bekannt vor.
Ja.
Hast du durch deine Eltern auch Erfahrungen oder Berührungen mit der Philosophie bekommen oder ist es ein komplett anderer Kontext gewesen?
Also ich würde schon sagen, das war schon immer so genuin meins, ja, diese Begeisterung für die Philosophie. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich würde sagen, das ist schon eher meins gewesen.
Bist du hier in München aufgewachsen oder kommst du woanders her?
Ich bin tatsächlich ganz echte Münchnerin. Ich komme aus Schwabing, ja, wer hier aus München zuhört. Ich spreche leider kein Bayerisch aus irgendeinem Grund, obwohl meine beiden Eltern immer münchnerisch gesprochen haben. Und früher bin ich sehr viel gereist, auch nach Bolivien, nach USA. In den letzten Jahren eher weniger. Ich habe in Berlin habe ich studiert, das war lange auch dort. Das war auch eine sehr spannende Zeit, denn ich war praktisch wenige Jahre nach der Wende dort. Also ich war ab 1992 war ich dort, also 8 Jahre. Und das war noch eine richtig wilde Zeit auch in Berlin. Und ein großer Kontrast auch zum Leben natürlich in München, auch zum heutigen Leben in München. Es ist, glaube ich, wichtig, ja, dass man rauskommt, dass man andere Einblicke kriegt, ja. Und wie jetzt auch schon im Zusammenhang mit meiner klinischen Erfahrung, das ist nach wie vor das, was ja für mich immer das Leben lebenswert macht, diese so unterschiedliche Menschen und Lebensformen kennenlernen zu dürfen.
Sind 2, 3 Erinnerungen noch besonders präsent, die dich in der Berliner Zeit geprägt haben?
Ja. Mein Kohleofen und ich. Ja? Mhm. Also ich habe am Anfang in Kreuzberg gewohnt und es war sehr hart. Ich bin tatsächlich direkt als Studentin damals im Winter hingezogen. Und damals, weiß nicht, ob das mit klimatischen Veränderungen zu tun hat, aber damals gab es echt noch richtig harte Winter, also im Jahr 92, 93 dann. Und ich habe das irgendwie nicht hingekriegt mit diesen Kohlen und habe endlos gefroren, ja. Ich hatte einen Wintermantel an, ich habe dann so fingerlose Handschuhe, also dass man auch noch im Laptop ein bisschen was tippen konnte. Und ja, am Ende hatte ich einen Wohnungsbrand, also ich möchte das gar nicht ausführen. Es war ziemlich schlimm, ich hatte mehr Glück als Verstand, aber es war toll, ja, weil sowas, das kann dir niemand mehr nehmen. Das bereichert ja das Leben, wenn du zurückschaust, rückblickend betrachtet, das hat mich zu dem gemacht, was ich bin, ja. Also nein. Und dann die zweite Episode war meine Begegnung mit einer jungen Absolventin von der Filmhochschule, die einen Film gedreht hat, wo ich auch mitmachen durfte, und einem lustigen Künstler auch damals aus dem Tacheles-Gebäude in Mitte, das damals noch sehr besetzt war, möchte ich mal sagen, auch mit vielen unterschiedlichen so Kunstkinos und Bars, ganz, ganz crazy. Und der Herr hieß Tommy 6000 und der hat mit mir einen dadaistischen Kurzfilm gedreht, und das war eine schöne Erfahrung. Ja, also ich liebe die Kunst, ja, das verbindet uns. Ich liebe Bilder, ich bin ein sehr visueller Mensch und ich brauche auch immer eher für meinen kreativen und intellektuellen Seelenfrieden Input von Kunst, von den schönen Dingen, ja, auch von den wilden Dingen. Aber es muss für mich immer was zu sehen geben, ja, und zu hören geben. Das ist ganz wichtig.
Hast du Vorbilder?
Marilyn Monroe ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Vorbild, aber meine Muse seit, ich glaube, ich 13 bin. Ja, es ist einfach eine Frau mit so vielen Facetten, die für mich absolut auch heute immer noch viel zu unterbelichtet ist in ihrer Vielschichtigkeit. Sie war nicht nur durchgeknallt, sie war nicht nur eine Sexbombe. Ich würde sie sowieso überhaupt nicht als Sexbombe bezeichnen. Ein sehr zartes Wesen. Ich glaube, eine sehr intelligente Person, die wirklich auch ihr Leben lang versucht hat, zum Beispiel auch durch Psychoanalyse, sich weiterzuentwickeln. Und ich würde sie so gern treffen, Claudia. Ich sag dir so gern, ich würde sie so gern treffen, aber vielleicht irgendwann mal im nächsten Leben.
Was würdest du sie fragen?
Ich würde vielleicht einfach erstmal ganz mit so einer Smalltalk-Frage starten. Ja, wie geht's dir? Ja, möchtest du dich hier mit mir hinsetzen? Ja, trinken wir einfach mal einen Kaffee zusammen. Vielleicht einfach so mal barrierefrei und dann warten, was sie sagt.
Warum meinst du, dass sie zu wenig belichtet wird? Warum meinst du, dass sie eigentlich eine ganz intelligente Frau ist? Sie wird doch so gerne als diese femme fatale, dieses männermordende Vollblutweib dargestellt. Mhm. Tragisch mit Alkohol und Tablettensucht. Was hast du über sie herausgefunden?
Also lange, lange, lange nach ihrem Tod hat man Fragmente gefunden von ihr, wo sie Gedichte geschrieben hat, ja, wo sie auch so Notizen an sich selbst geschrieben hat, wo man eben gemerkt hat, das ist sicherlich auch so ein bisschen im Kontext dieser amerikanischen Self-Improvement-Ideologie hier, also das ist natürlich in den USA ganz stark, dieses, daher kommt ja eigentlich die Idee ja der Persönlichkeitsentwicklung, aber man merkte, sie hat wirklich an sich gearbeitet, sich auch spirituell, so würde ich es mal ausdrücken, seelisch, emotional und auch intellektuell weiterzubilden, und diese Gedichte, die sie schrieb oder auch nur Fragmente von Gedichten, die sind wahnsinnig witzig und für mich wirklich wie so ungeschliffene Juwelen, und also ich glaube, dass diese Frau wahnsinnig originell einfach war. Und was mich eben dann immer so fasziniert an solchen Leuten, gerade solche Leute werden dann in so Schubladen gepresst. Ja? Und ich kenne es selber, ja, ich sagte es schon als Nonkonformistin, es ist immer so, ja, also ich bin blond, ja, ich könnte auch aus der Kosmetikindustrie kommen, ich könnte auch Visagistin sein, ist übrigens auch, hätte ich nichts dagegen, wäre ich auch sehr gern, ja, würde mich wahnsinnig interessieren, Visagistin zu sein, aber es muss immer sein, sie ist so, sie sieht so aus, sie spricht so, sie ist so und so dick oder so und so dünn, und also ist sie so, ja, gehört sie in diese Schublade. Das geht mir wahnsinnig auf die Nerven.
Ich verstehe dich so gut. Sind Frauen generell ein Thema für dich und die Sichtbarkeit von Frauen oder die Nichtwahrnehmung?
Ich würde sagen, generell Menschen, ja, sind für mich mit das wichtigste Thema überhaupt. Menschen, weil mich Menschen so faszinieren in ihrer Vielfalt. Aber da ich eine Frau bin und eine Frau, die auch nicht Mutter ist und die auch einen sehr ungewöhnlichen Lebensweg, denke ich mal, gegangen ist, tatsächlich sind Frauen für mich jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren mehr und mehr ein Thema geworden, auch für mich fürs Schreiben, ja, und auch zum Nachdenken drüber, weil ich mich immer wieder frage, wie kann das sein, ja, dass eine Gesellschaft eben für bestimmte Geschlechter bestimmte Rollen vorsieht, denen sie dann teils freiwillig, ja, dann ist es ja lustig, teils aber auch nicht ganz so freiwillig folgen soll oder auch meint, folgen zu müssen. Und das finde ich faszinierend. Ja. Und ich glaube wirklich, Diversity, Women Power sind nach wie vor Themen, die wir nicht ad acta legen sollten. Ich glaube nur, und das ist mir immer ganz, ganz wichtig als Philosophin, wir sollten aufpassen, dass wir diese Themen nicht ideologisch behandeln und werden lassen, sondern dass wir immer schauen, dass wir als freie Menschen ja, miteinander umgehen und auch unsere Anliegen als Frauen in die Welt tragen.
Was stört dich an der Schublade Philosophin? Oder stört dich überhaupt was darin?
Ich glaube, dass Menschen mit dem Wort Philosoph und speziell Philosophin ganz unterschiedliche tatsächlich Gedanken und ja teilweise auch Vorurteile verbinden. Also mich stört an dem Label Philosophin eigentlich gar nicht so viel, aber ich glaube, dass das Label Philosophin in Verbindung mit meiner Person für einige Menschen nicht so ganz unmittelbar verständlich ist, ja, weil eine Philosophin ist entweder schon tot, ja, so wie Hannah Arendt kennen viele, oder aber sie hat einen sogenannten Lehrstuhl, ja, sie ist halt eine Professur und sie hat eben diesen anerkannten Weg. Ich hingegen bin ja so ein bisschen so eine Art
Lutzer.
Ganz genau. Ich bin so ein Cowboy, ja, so ein Weib, der in die Prärie reitet, ja. Der immer dem Sonnenuntergang entgegen, ja. Und ich sag so selbstbewusst, I'm a philosopher, I'm a women philosopher. Und das ist schon nach wie vor, obwohl ich jetzt schon so lang in diesem Business bin, immer noch ungewöhnlich. Ich glaube aber, dass ich es langsam auch wende. Also speziell jetzt in den letzten Jahren merke ich schon, jetzt habe ich auch ein gewisses Alter, ich bin jetzt auch 50. Ich schere mich nicht mehr ganz so viel drum, wie ich jetzt eingeordnet werde, weil mir einfach ganz andere Themen wichtig sind. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt, wo wir so viele ja auch ernste Themen und Krisen in der Welt haben, Politik, Ökologie, auch künstliche Intelligenz, dass mehr der Zeitgeist sich schon wandelt, ja, dass man auch wieder sieht, ja, dass es wichtig ist, ja, dass nicht alle gleich sind, sondern dass wirklich ja dieses Anderssein, aber nicht als Werbeslogan, ja, ich weiß nicht, damals war es, glaube ich, eine bekannte Sportmarke, die dieses Be different oder everybody's different oder so in die Welt brachte, sondern wirklich so diese No-Bullshit-Verschiedenheit, dass die wieder auch gesellschaftlich mehr geschätzt wird oder werden wird, weil wir einfach merken, wir sind alle individuell und wir brauchen ein neues Wir, das eben wirklich diverse ist und nicht verkrampft.
Wie regst du die Gesellschaft zum Wachdenken an?
Also mein Ansatz ist es tatsächlich immer, und das kommt tatsächlich noch aus meiner Zeit in der Klinik, dass ich immer versuche, so ein bisschen Rat, ja, du hast es am Anfang schon angeschaut, also Ratgebertum, aber wirklich im besten Sinne zu stiften, ja, was sozusagen auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung kommt. Und wenn ich sage, also Ratgebertum, dann bin ich immer ganz stark inspiriert tatsächlich von der anglosächsischen Tradition, also von tatsächlich von den amerikanischen Ratgebern, diesen ganzen, ich sag's jetzt mal wirklich ganz plakativ und simpel, es hört sich vielleicht erschreckend an, How-to-Ratgebern. Ich liebe die amerikanische Art, in einfachen Sätzen wichtige Themen, also betrifft natürlich nur die besten amerikanischen Ratgeber, wirklich Themen rüberzubringen und wirklich einen ganz praktischen Rat zu geben. Das hat damit zu tun, dass die Amerikaner den Pragmatismus erfunden haben und zwar nicht in dem alltagssprachlichen Sinne, wie wir ihn verstehen, also pragmatisch, praktisch, gut, sondern Pragmatismus tatsächlich als eine philosophische Disziplin, die jedes Wort, jeden Begriff immer an der Wirklichkeit testet, ja, und sagt, kann ich mit dieser Idee, mit diesem Wort auch wirklich was anfangen in der wirklichen Welt. Und das hat mich immer fasziniert. Und in diesem Sinne möchte ich gerne meine Vorträge halten, möchte ich gerne meine Bücher schreiben. Ich möchte wirklich helfen und nicht irgendwie was schreiben, wo alle sagen, oh, das ist aber schön geschrieben und toll, das ist ein Thema fürs Hochfeuilleton. Sondern ich möchte, dass wirklich das alle lesen können und dass es verständlich ist und dass es auch Spaß macht. Ja, ich finde es nichts schlimmer, als Sachbücher zu lesen oder Vorträge zu Sachthemen, die langweilen, ja. Ich möchte es aber auch nicht übertreiben mit dem Entertainment. Also ich sag mal, Infotainment im besten Sinne, das war immer so meine Idee und vor allen Dingen muss es auch mir selbst Spaß machen, die Sachen zu schreiben oder die Vorträge zu halten. Also insofern so eine Win-Win-Situation zu schaffen für mich als Autor, als Rednerin und für das Publikum, hoffe ich.
Du hast Anfang des Jahres ein Buch geschrieben, Anfang 23, Geld und Geist. Oh.
Das habe ich herausgegeben.
Genau. Ja, das stimmt, herausgegeben, ja. Genau. Geld und Geist, wie kommt das denn zusammen?
Ja, also das ist tatsächlich, könnte man durchaus sagen, auch eines meiner Leitmotive, weil ich immer versucht habe, mit Geist Geld zu verdienen. Und man hat immer auch da wieder dieses Vorurteil oder diese dogmatische Idee, beide Welten wären völlig getrennt. Ich glaube das nicht. Ja. Also ich glaube, dass beide einander brauchen. Ja, es gab ja auch in der Kunst immer schon Mäzene, die Künstlerinnen und Künstler unterstützt haben. Und das ist auch gut und richtig so. Ich glaube auch, dass in der heutigen Zeit mehr denn je, wo sich die Gesellschaft ja immer mehr trennt in Arm und Reich, Stiftungen geben sollte, ja, dass es wirklich Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die sich gesellschaftlich engagieren, damit eben Menschen, die halt einen zarten Geist haben, aber vielleicht nicht so viel Geld, leben können, aber auch umgekehrt, ja, dass Menschen mit Geist auch das Unternehmertum bereichern. Also insofern, ja, Geld und Geist.
Glaubst du, dass Frauen eher ein Problem mit Geld und Geist haben als Männer?
Oft, ja. Mhm. Also wenn du mich schon so direkt fragst, glaube ich schon oft, ja. Kommt aber natürlich auch immer darauf an, wie man aufgewachsen ist. Ich kenne auch viele Frauen, die sind im gleichberechtigten Elternhaus aufgewachsen, wo der Vater auch das Kind immer auch früh an Geldsachen herangeführt hat oder die auch nur mit der Mutter aufgewachsen sind vielleicht und immer schon klar war, ja, das Geld fällt nicht vom Himmel, sondern Kind, ja. Schalte dein Hirn ein, ja. Das Leben ist lang. Kümmere dich auch darum, dass du, wenn du alt bist, nicht arm bist und so weiter. Ich glaube, dass Frauen oft, wenn sie so einen herkömmlichen Beruf haben und irgendwann beschließen, sie machen vielleicht eine Nebentätigkeit oder haben auch die Möglichkeit, sich beruflich selbst zu entwickeln, dass sie oft ein bisschen naiv sind tatsächlich, was Geldsachen betrifft. Es ändert sich aber, ja, weil auch das Thema Frauen und Finanzen ja jetzt auch stärker in der Öffentlichkeit ist, immer noch ein Nischenthema, aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist. Also Frauen, wenn ihr hier zuhört, ja, Geld ist wichtig und der Kapitalismus ist nicht immer schön und die Richtung, in der sich unser Kapitalismus entwickelt hat, hat viele Verlierer, ja, und ich glaube aber, dass es trotzdem nicht das schlechteste Wirtschaftssystem ist und wir haben viele Möglichkeiten, wir Frauen heute, und ich denke, es ist wichtig, dass wir schauen, dass wir mit unserem Geist, mit unserem Herzen auch Geld verdienen und dass wir unsere Stimme einbringen in den Kapitalismus, in die kapitalistische Gesellschaft und dazu beitragen, dass diese Welt ein schönerer, ein besserer Ort wird.
Die Frau als Zentrale der Zuständigkeit.
Ja.
So formulierst du das.
Genau, ja, das ist tatsächlich der Titel meines vorletzten Buches, die Zentrale der Zuständigkeiten, so sagt die Gesellschaft, ja, also sie sagt es nicht, aber sie meint es, ja, Frauen können alles, ja, super, du bist so schnell, du bist so multitaskingfähig, ja, du bist so powerful und du bist dann auch noch so lieb, ja, und du hast so einen Sinn für Harmonie. Also sei doch gleich für alles zuständig. Ja, zahlen können wir nichts, ja, aber die Reichweite der Gesellschaft ist riesig.
Sei doch dankbar dafür.
Sei dankbar, ja, und diese Falle möchte ich eben liebevoll meinen Leserinnen mitgeben. In diese Falle sollten wir nicht länger tappen, ja. Alles gut, ja, aber wir sollen selbst wählen, für was wir zuständig sind, denke ich, und für was nicht.
Ein Buch für alle und meine Nummer 1 auf der Top-Liste, die Kunst, gut zu sein. Ganz aktuell erschienen, jetzt im Herbst, die Kunst, gut zu sein. Ich bin doch gut, oder etwa nicht?
Ich weiß es nicht. Was ist gut?
Was,
ja?
Ist gut, genau.
Was ist tatsächlich gut? Ja? Das ist wirklich auch da, von der Philosophie her kommend, würde ich mal sagen, ist oft ein sprachliches Problem. Ja? Wir sagen ja heute nicht mehr, er oder sie ist ein guter Mensch. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jetzt die Claudia getroffen und die ist voll der gute Mensch. Ich würde sagen, sie ist nett, ja, sie ist sympathisch, sie ist ein sehr offener Mensch. Dieses Gutsein hat für uns so eine religiöse Nebenbedeutung. Ja, es hat auch sowas von Gutmenschtum, von Moralismus oft. Eigentlich kann man überhaupt nicht mehr über das Gute schreiben. Und deswegen ist es mir so wichtig, mit diesem Buch zu sagen, es ist ganz einfach. Gutsein ist ganz einfach. Es ist banal, ja, das banale Gute. Und es fängt an, nicht mit der Definition, was ist gut, mit irgendeiner Ideologie, mit irgendeiner Theorie, sondern nur mit der Frage, was kann ich jetzt Gutes tun? In diesem Moment, wo ich mich in der Drogerie befinde, mein Hirn voller Sorgen, voller Probleme, voller Herausforderungen, voller To-Do-Listen, voller Zuständigkeiten. Und in diesem Moment sehe ich die Kassiererin vor mir. Was kann ich jetzt Gutes tun? Ich lächle sie an. Ich bin freundlich zu ihr. Und sofort ändert sich in einer einzigen Sekunde jetzt alles.
Du sprichst vom langen Glück und vom schnellen Glück. Wo ist denn da der Unterschied? Beziehungsweise wie erreiche ich langes, langwieriges Glück?
Genau, das schnelle Glück und das langsame Glück. Genau, ja. Ich glaube, dass wir, so wie wir sozialisiert sind in dieser Gesellschaft, geradezu darauf konditioniert sind, schnelle Glücksmomente einzusammeln, ja. So, das Leben muss, so die Gesellschaft, so die Konvention, aus einer ununterbrochenen Kette von Höhepunkten bestehen. Erst machen wir mit 1 unser Abitur, dann heiraten wir den Mann unseres Lebens, dann kriegen wir exakt 2,5 Kinder, ja. Und die sind alle super gelungen, dann machen wir die Top-Karriere, alles ist super und muss auch dann immer noch gepostet werden und so weiter. Aber diese schnellen Glücksmomente, ja, diese herausragenden Momente in unserem Leben, die sind halt leider sehr störungsanfällig, ja. Man wurde befördert, kommt pfeifend nach Hause und zack, ein Wasserrohrbruch, ja. Schon ist dieses schnelle Glück vorbei, ja, man kriegt keinen Handwerker und so weiter. Das langsame Glück, wie ich es nenne hingegen, ist völlig unspektakulär. Das passiert zum Beispiel in der Drogerie. Ich mache einen Menschen glücklich, ich mache mich selbst glücklich, dann kommt vielleicht wieder was anderes, es vergeht wieder. Aber dieses langsame Glück, das akkumuliert sich im Laufe der Zeit, wird immer größer, wie so ein Schneeball, ja, der irgendwie runterrollt und immer größer wird. Und dieses langsame Glück hat sehr viel tatsächlich mit einer ethischen Haltung zu tun, mit einer Offenheit für die Welt, mit der Bereitschaft und auch der Neugier, mal abzusehen vom eigenen Bauchnabel und sich einfach mal vorurteilslos im ganz Kleinen, im Vorpolitischen, im Privaten, in meinem nahen Umfeld mich zu öffnen anderen Menschen.
Ich möchte das gerne noch ergänzen um das lustige Glück. Komplett inspiriert durch dein Buch habe ich gedacht, ich mache mich auf den Weg. Ich gehe ja immer gerne auf Wege, auf Reisen und werde an meinem langsamen Glück arbeiten. Also auf dem Weg hierher zu dir saß ich im Bus. Nach mir stieg eine wirklich wunderschöne Frau ein. Ich würde sagen, vielleicht so Mitte 60. Auffallend schöne rote Haare. Ein sehr, sehr femininer Körper. Ein tolles grünes Seidenkleid. Dazu coole Turnschuhe. Und ich dachte, ich mache ihr ein Kompliment. Und ich sagte, wow, Sie sehen toll aus. Und sie antwortete, pardon.
Ah! Das ist wirklich, also das ist echt der Knaller natürlich. Ja. Aber lustig, dass du das sagst, weil ich mache das tatsächlich ganz oft, ja. Weil ich freue mich so, ich bin ja so ein Ästhet, also wir haben es vorhin gesagt, ich bin ein extrem visueller Mensch. Ich liebe Frauen generell, weil sie einfach so, tut mir leid, ja, Entschuldigung, liebe Männer, aber ich finde wirklich, es gibt einfach viele Frauen, die schon so wahnsinnig toll aus, die inspirieren mich, die haben so eine Aura, die sind eben auch sehr elegant gekleidet, wie du sagst, und ich mache das immer, ja, wenn ich sehe, sie haben aber tolle Kreolen und so weiter, ja. Und erst kommt dann so dieser Blick des Erstaunens. Und die Frauen, die freuen sich, ja. Die freuen sich, wenn sie deine Sprache sprechen, ja. Dann ist es ein super Moment. Ein Moment des langsamen Glücks.
Das war so ein fantastischer Moment. Du sag mal, wie würdest du denn feminin definieren? Was ist für dich weiblich?
Also auf jeden Fall was Zartes in Kombination mit einer unglaublichen Urkraft. Ich habe schon gesagt, ich habe jetzt selber keine Kinder, aber ich glaube trotzdem, ja, qua Frau, wir sind einfach näher an diesem Zyklus von geboren werden und sterben. Ich glaube, dass wir daraus, weil wir irgendwie, also wie gesagt, ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie biologistisch oder gendermäßig begründen, das ist nur meine eigene Intuition. Ich glaube, weil wir schon die Dinge vernetzter sehen und weil wir irgendwie eine nähere Verbindung haben, sowohl zu der Geburt allen Lebens wie auch zum Tod, zur Endlichkeit, dass uns daher eine Urkraft gegeben ist, die sich dann aber verbindet natürlich mit unserer, ja, im Vergleich zu Männern, zarteren Kondition und Konstitution. Und diese Kombi aus zart und powerful und kräftig, ich glaube, das ist das, was mich auch generell an Frauen so wahnsinnig fasziniert. Und ich merke das auch, je älter ich werde, und ich kenne so viele Frauen, die, ja, die für mich Vorbilder sind oder mit denen ich mich gerne unterhalte oder jetzt auch mit dir, ja. Also ich spüre das ja ganz deutlich, ja, weil du bist ja auch eine sehr zarte Frau, aber ich spüre natürlich genau diese Power, und dann, das tritt dann wieder auch so mit mir in Resonanz. Und ich glaube, das ist das Schöne, was wir auch als Frauen immer wieder spüren, wenn wir untereinander sind, ja, dass wir uns wirklich unglaublich wirklich aufladen können. Was nicht heißt, dass wir uns nicht mit Männern auch aufladen können. Männer sind wunderbare Geschöpfe, aber das ist für mich schon so dieses Alleinstellungsmerkmal von Feminin.
Ich möchte nochmal auf das Buch zu sprechen kommen. Die Kunst, gut zu sein. Mir wird häufig gesagt, Kunst ist so fern, so unerreichbar, so schwierig zu verstehen. Warum der Titel, die Kunst, gut zu sein? Ist es schwer, gut zu sein?
Das ist auch wiederum eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Kunst, gut zu sein, ist eine, die keine ist. Also ich habe ja lustigerweise in dem ganzen Buch, also das ist wirklich das Buch, das ich am meisten, ich möchte es mal wirklich sagen, aus dem Bauch heraus geschrieben habe. Ich habe es immer wieder gemerkt, eigentlich kannst du dieses Buch gar nicht schreiben. Du kannst eigentlich überhaupt kein Buch über das Gutsein schreiben, weil es eben einfach, es gibt keine richtigen Worte dafür. Ja, die Kunst, gut zu sein, das ist praktisch wie so ein Hilfsmittel für das Unsagbare. Es gibt von dem Philosophen Ludwig Wittgenstein diesen berühmten Satz, den du vielleicht sicherlich auch kennst oder viele unserer Hörerinnen und Hörer, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Und er meinte eben damit genau die eigentlich wichtigen Dinge im Leben, eben die Ethik, die Liebe, die Freundschaft, das Gute, dieses Wir und auch natürlich alle Sachen, die jenseits dieses Planeten liegen. Und das fand ich eben so spannend, so ein Buch zu schreiben, das wirklich ganz basic ist und einfach alles nochmal so versucht zu wiederholen, was wir eh schon wissen, aber eigentlich nicht intellektuell wissen, sondern seelisch wissen.
Philosophisch.
Ja.
Du sagst, von der Kunst, sich mit anderen Augen zu sehen. Möchte ich mich denn nicht mit meinen eigenen Augen betrachten? Soll es mir denn nicht unwichtig sein, was andere von mir denken?
Ich glaube, es ist wichtig, dass ich in der Lage bin, mich selbst zu sehen und auch natürlich mich selbst so zu lieben, wie ich bin. Ich glaube aber auch, dass wir von unserem gesellschaftlichen Kontext nicht absehen sollten. Und diese Gesellschaft, die ist nun mal, Krisen hin oder her, eine unglaubliche narzisstische Gesellschaft, die uns immer wieder ja hinlenken möchte. Ich sage es jetzt mal ein bisschen suggestiv, dazu unser eigenes Ich zu überhöhen. Und ich glaube, wenn wir zu sehr in dieser Ich-Perspektive verharren, dann werden wir blind. Und deswegen ist es als relativierende Erfahrung, ja, immer sauber durchrelativieren, sehr, sehr heilsam, immer wieder zu versuchen, sich mit den Augen der anderen, der sogenannten anderen zu sehen.
Also eine Form von Loslassen.
Loslassen vom Ego, absolut.
Wie schaffe ich das?
Ganz einfach, ja. Ich gehe raus, ich wende mich anderen zu, ich versuche vielleicht auch mal das Wort Einfluss anders zu betrachten. Also Einfluss nicht im Sinne von Influence oder Influencer, ja, wo es immer nur darum geht, das eigene Brand, das eigene Label, ja, die eigene Idee und so weiter zu vermarkten, sondern einen Einfluss zu sehen und auch selbst zu leben, einen Einfluss der vielen, wo viele unterschiedliche Menschen plötzlich in diesem Moment jetzt sich auf ein gemeinsames konzentrieren. Zum Beispiel, ich gehe raus, ich steige in den Bus, ja, wie du vorhin, und auf einmal wird jemand ohnmächtig. Kann immer mal wieder passieren. In diesem Moment ist ganz faszinierend, erfährt man immer wieder, plötzlich ist die gesamte Aufmerksamkeit dieser Businsassinnen und Insassen auf diesen Menschen gerichtet und man versucht zu helfen. Und es ist so, dass die Menschen dann plötzlich abgelenkt sind, ja, von ihrem eigenen Ich und ihren eigenen Sorgen und so weiter. Und da muss ich jetzt wieder an Hannah Arendt denken, die so schön geschrieben hat, mindestens genauso sehr, wie Menschen Böses tun, versucht sind, auch Böses zu tun, sind sie versucht, Gutes zu tun. Und ich glaube, das sollten wir wirklich nicht vergessen.
Sein ist das bessere Haben. Es ist doch so schön, danach zu streben, sich etwas aufzubauen. Irgendwie wird einem das doch auch mit in die Wiege gelegt. Mach einen guten Schulabschluss, mach eine gute Ausbildung, dann kriege ich einen guten Job, dann habe ich vielleicht auch viele tolle Freunde. Und es wird mir doch so mitgegeben, immer mehr erreichen zu wollen, immer mehr haben zu wollen. Und jetzt kommst du und sagst, sein ist viel besser als haben. Du provozierst dich vielleicht.
Ja, also ich denke, sicherlich alle haben wir irgendwas, ja, aber wir sind auch etwas. Nehmen wir das Beispiel unseres Körpers. Diese Haben-Orientierung, die natürlich auch auf Erich Fromm zurückgeht, sein oder haben, haben oder sein. Diese Idee, einen Körper zu haben, der treibt gerade uns Frauen ja sehr oft in den Wahnsinn. Habe ich den Körper, der sozusagen jetzt vereinbar ist mit dem gängigen Schönheitsideal, oder habe ich ihn nicht? Viel schöner und viel sinnvoller und viel besser ist es doch, zu sagen, ich bin mein Körper. Ja? Wenn wir uns mal zuwenden, ja, all diesen materialistischen Dingen, die du nanntest, ob das jetzt ein Schulabschluss ist, ja, ob das jetzt irgendwie eine neue Handtasche ist und so weiter. Ja, klar, wir haben die, aber was bedeutet das? Ja, weil wir müssen ja auch sehen, wir haben ja nicht nur gesellschaftlich definiert positive Dinge, wir haben ja auch Probleme. Wir haben Sorgen, wir haben Krisen. Also wozu führt uns das? Also ich glaube, das Sein ist eine viel, ich möchte mal sagen, einfachere, handhabbare und lebenspraktisch sinnvollere Kategorie, durchs Leben zu gehen. Deswegen eben auch die Kunst, gut zu sein. Ich glaube allerdings, das Sein, es sollte nicht so verstanden werden, dass es statisch ist, sondern Sein ist ja auch ständig im Wandel begriffen. Ich glaube, die beste Form des Seins ist immer, wenn es eben ein Tun ist. Ja? So tun, gut sein ist eigentlich nur dann gut, wirklich gut, wenn ich es tue, in dem Moment, jetzt nämlich.
Gegen die Angst, gegen die Illusion, für die Leichtigkeit.
Yes, genau.
Was ist für die Leichtigkeit?
Also ich glaube ganz einfach, das Leben wird unendlich leichter für uns alle, wenn wir alle uns jeden Tag immer wieder neu fragen, und ich muss es nochmal wiederholen, weil es einfach so schön ist und so einfach ist, was kann ich jetzt Gutes tun? Weil es ändert sich unser Blick auf die Welt und wir sehen, wir sind nicht allein, ja? Egal wie schwierig das Leben gerade ist. Ja? Und wir sind jetzt eben wirklich in einer Zeit, die vielen Leuten Sorgen macht, politisch, wie gesagt, ökologisch, dann eben auch noch die künstliche Intelligenz, ja, die vielen Leuten Angst macht, oft auch zu Unrecht, denke ich. Es ist viel leichter im Leben, wenn wir sehen, da ist jemand da, der mich sieht und ich kann vertrauen. Misstrauen ist nicht alles. Das Leben ist keine Rechnung, ja, sondern es ist wichtig und gut, einander zu vertrauen, weil wir sind alle in einem Boot auf dieser Reise. Wir wissen nicht, woher wir kommen. Wir wissen nicht, wohin wir gehen. Das Leben ist wahnsinnig kurz und es ist immer jetzt. Und ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, jetzt wieder mal ganz von vorne anzufangen. Was kann ich jetzt Gutes tun?
Zum Beispiel fragen, warum kehre ich mit Stil auf dieses Boot ein? Warum ist Stil und Leichtigkeit oder beider Leichtigkeit wichtig?
Stil ist für mich auch philosophisch ein wahnsinnig interessantes Thema, weil Stil ja immer diese zwei Komponenten hat. Ästhetisch, ja, wir alle wollen am liebsten, wir zwei, meine ich jetzt, mit Stil, ästhetisch stilvollen Menschen zu tun haben. Die schönen Frauen, die elegant gekleidet sind, ja, schönen Interieurs und so weiter. Nein, aber also Stil hat ganz klar diese ästhetische Komponente, aber natürlich auch eine ethische
Haltung.
Haltung, ganz genau. Auch dieses Formbewusstsein, Respekt, Höflichkeit, ja, finde ich ganz wichtig, weil das ist auch ganz einfach im Alltag zu realisieren. Es ist so einfach, nicht einfach nur sagen so, ey Alter, ey Digga, ja, wenn der Kontext nicht passt, sondern mal auch vielleicht mal wieder mal einen Menschen zu siezen, ja, das ist schön, ja, ich kann so durch ein bestimmtes Formbewusstsein, durch einen bestimmten Stil, kann ich einem Menschen Respekt zollen und es kommt mir auch wieder zugute und ja, bereichert mich, weil ich sehe, dass dieser Mensch ganz anders auf mich reagiert. Also ich glaube, Stil ist ganz, ganz wichtig. Und es fängt schon damit an, dass ich einfach tatsächlich meinen Alltag gestalte, auch für mich gestalte, ja, dass ich mir vielleicht mal eine Blume auf den Tisch stelle, ja. Das ist wichtig, ja. Das Gute beginnt auch damit für mich und ich denke für viele Menschen, vielleicht sogar für die meisten Menschen, dass ich sehe, ein Mensch bemüht sich darum, es für sich und für andere schön zu machen. Es ist so einfach, ja. Es ist so simpel. Man kann es eigentlich kaum aussprechen. Es ist fast geradezu lächerlich, aber es ist so wichtig.
Frau Reinhardt.
Jawohl. Frau Linzel.
Kann denn auch Stil bei KI eine Rolle spielt?
Ja, die künstliche Intelligenz. Du hast das Wort jetzt in den Mund genommen.
Ja, endlich.
Absolut. Also tatsächlich ist die Kunst, gut zu sein, parallel zur Entwicklung von Human, eben dem neuen Magazin über Mensch und künstliche Intelligenz, das ich jetzt ja mitgegründet habe, entstanden. Und ich habe dieses Buch tatsächlich der künstlichen Intelligenz gewidmet, denn ich möchte gerne, ja, dass eine fortgeschrittenere künstliche Intelligenz auch dieses Buch liest, vielleicht ihre Sprachmodelle mit diesem Buch trainiert, wie man so sagt, um eben wirklich ja tatsächlich eben als eine künstliche, zwar künstliche, aber doch stilvolle, eben ethisch gute Intelligenz für unsere Welt zu wirken. Und ich glaube, ich bin ein positiver Mensch, dass es möglich ist. Aber genauso wie auch in unserer analogen Welt, das wichtige Wort ist jetzt. Ich glaube, wir alle als Weltgemeinschaft aus unterschiedlichen Kompetenzzentren kommend sollten, ja und tatsächlich müssen auch jetzt dafür sorgen, dass wir eine künstliche Intelligenz schaffen und bauen, die gut ist. Genauso wie wir auch als Menschen untereinander jetzt darauf achten sollen, dass wir wirklich eine Gesellschaft schaffen, die, ja, in denen auch noch unsere Kinder und unsere Enkelinnen und Enkel leben können und nicht nur überleben.
Ich vermute, dass ich das erste Mal ganz bewusst etwas von KI 2020 oder 2021 gehört habe. Irgendwie war es mir fern und hat in meinem Leben eine scheinbar nicht ganz so große Rolle gespielt. Naja, habe ich gedacht. Wann fing die Geschichte von KI an?
Tatsächlich hat die eine sehr, sehr lange Geschichte, die schon in die 1950er Jahre zurückgeht. So lange schon, ja. Und es gab natürlich verschiedene Phasen dieser Entwicklung. Und was wir eben jetzt sehen, speziell, das ist wohl auch das Einzige, was so gut wie jedem geläufig ist, speziell seit diesem Durchbruch mit ChatGPT, also Anfang 2023, als dieses große Sprachmodell, dieser Chatbot eben rauskam, eine künstliche Intelligenz, die Alltagssprache beherrscht. Das ist eben diese letzte und so überraschende Phase in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, dass wir es jetzt mit Systemen zu tun haben, die menschenähnliche Texte generieren können und die vor allen Dingen auch eigentlich genuin menschliche Fähigkeiten wie Denken, Wahrnehmen, Entscheiden, Planen, aber eben auch, wie wir gefühlsmäßig auf Umstände reagieren, imitieren können, simulieren können, nachbilden können. Und das ist eben das Neue, was vielen Leuten Angst macht, wo es mir eben jetzt auch wichtig ist, da zu informieren und zu sagen, was sind die Risiken, aber was sind auch die großen Chancen dieser Entwicklung?
Also ich gebe es ja zu. Mein reales Ich war so ein bisschen neugierig auf das digitale Ich. Und dann habe ich bei ChatGPT einfach mal reingeschrieben, schreib einen Text über Claudia Linzel, die Leichtigkeit der Kunst. Und dann kam raus, Kunsthistoriker, Kulturmanager, kuratiert aus und so weiter. Und ich dachte, oh Gott, das stimmt doch alles gar nicht. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Und da habe ich richtig Angst bekommen. Ich dachte, jetzt geht's los hier mit den Fehlinformationen. Aber eigentlich, ich möchte keine Angst haben vor diesem großen Umbruch. Ich möchte da positiv und zuversichtlich einsteigen. Doch wie kann ich mich selbst stärken, um mit KI, ChatGPT positiv umzugehen? Mhm. Hast du Tipps?
Ja, also die Erfahrung, die du geschildert hast, denke ich, hat fast jeder gemacht, zumindest heimlich sich mal da einzugeben und zu schauen, was da rauskommt. Der bei mir hieß es, eine große Schriftstellerin, die, ich glaube, 2003 verstorben ist. Ja.
Oh, kein Beileid.
Aber jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ja. Das ist völlig blödsinnig zu sagen, das Ding ist dumm, ja, das Ding produziert Fake News, es ist nicht richtig, sondern wir müssen ja denken, natürlich sind diese Modelle nicht perfekt, die sind einfach in Entwicklung begriffen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, erstens mal, wie können wir die Angst nehmen, ganz wichtig, ja, das ist mein Thema, absolut, ich möchte Angst nehmen. Erstmal ist es ganz wichtig, selber zu sehen, auch da, ja, wie bei der Kunst gut zu sein, es fängt bei uns an. Wir müssen schon ein bisschen intelligent sein, um gute Eingaben auch zu machen in dem Ding. Wenn ich also bloß einfach irgendwie so eine lose Eingabe mache, dann kommt auch ein Schmarrn raus, ja. Also shit in, shit out, ja. Also das ist nicht, das ist so, so wird es sozusagen nichts, nein. Aber ich denke, wie auch im Falle des Gutseins, ist es ganz wichtig, erstmal die Bereitschaft zur Neugier mitzubringen, ja. Zu sehen, es ist eine wahnsinnig spannende Lernerfahrung. Also das ist die Haltung, mit der ich auch drangegangen bin, auch als Philosophin, als ich das erste Mal von dem Durchbruch auch dann der künstlichen Intelligenz jetzt gehört habe, 2022, Anfang 2023. Es ist ein so spannendes philosophisches Thema, das die Theorie der Gefühle betrifft, die Erkenntnistheorie und vor allen Dingen eben aber auch die Ethik. Und ich glaube, wir können alle, auch die wir vielleicht nicht in Berufen sind, ja, die jetzt unmittelbar von Automatisierung betroffen sind, wie im Marketing zum Beispiel. Alle anderen Leute, die auch in anderen Berufen sind, wir können alle unsere Angst nehmen, indem wir einfach mal uns trauen, ein bisschen mehr zu experimentieren, ja, und zu schauen, wie kann man mit solchen Dingern interagieren, ja, und was sind es vielleicht auch für spannende Lernerfahrungen? Und ich möchte sagen, das ist für uns auch in Human ganz, ganz wichtig. Human ist eigentlich ein gedrucktes Lernprojekt, das die Schule, unser Bildungssystem genauso einbegreift wie jetzt die großen Unternehmen und Konzerne. Wir alle befinden uns jetzt in einer Zeit mit der künstlichen Intelligenz, wo lebenslanges Lernen nicht einfach nur mehr ein Schlagwort ist, ja, sondern wo wir alle aufgerufen sind und auch jetzt auch freudig mitmachen können, permanent uns wieder die Perspektive zu wechseln, neue Fähigkeiten anzueignen und auch dabei immer wieder zu sehen, was macht uns wirklich aus als Menschen? Was sind eigentlich unsere Stärken, die wir jetzt einbringen können auch, indem wir eben auch mit KI arbeiten, indem wir sie entwickeln, diese Modelle? Und das ist das, was mir persönlich auch die Angst genommen hat, je mehr ich mit dem Ding auch experimentiert habe. Also ich experimentiere natürlich täglich mit, muss ich sagen, der Bezahlversion von ChatGPT, der aktuellen. Und es ist spannend zu sehen, was kann das Ding, was kann es nicht. Künstliche Intelligenz ist aber viel mehr als nur ChatGPT natürlich. Ja, wir müssen sehen, was es jetzt schon viel Gutes bringt, zum Beispiel bei Krebsfrüherkennung, was es eben im medizinischen Bereich Gutes bringt, was es auch wirklich dazu beitragen kann, ja, Menschenberufe zu erleichtern und wirklich, ja, tatsächlich eine menschengerechtere Arbeitswelt zu schaffen. Aber wie gesagt, es gilt natürlich dann tatsächlich eben die Systeme so zu schaffen und so zu bauen, dass sie dem Menschen dienen, ja, und nicht umgekehrt, dass dann am Ende der Mensch der Maschine dient oder den großen Tech-Konzernen. Und dazu soll und will Human eben das Magazin einen Beitrag leisten, mitzugestalten, aufzurufen, mitzugestalten.
Du hast eben die Gefühle angesprochen. Sind KI und Gefühle nicht eigentlich ein Widerspruch?
Absolut. Also würde ich auf jeden Fall bejahen. Also nein, ich muss anders sagen. Gefühle und KI haben nichts miteinander zu tun. Gefühle sind bis auf Weiteres genauso wie die Sterblichkeit des Menschen Alleinstellungsmerkmale des Menschen. Was die KI aber teilweise schon sehr gut kann, ist Gefühle zu imitieren. Dann sollte man aber eher vielleicht von Emotionen sprechen, eben von künstlichen Emotionen, künstlich generierten Emotionen, die menschliche Gefühle simulieren. Da gibt es natürlich ganz klar die Gefahr der Manipulation. Und da müssen wir natürlich auch unsere Kids schützen, ja, auch in den sozialen Medien, im Umgang mit Chatbots und so weiter, ganz klar.
In der ersten Ausgabe eures Magazins geht ihr auch auf die Kunst ein und stellt das Künstlerkollektiv Swan Kennedy vor. Wie seid ihr auf das Kollektiv aufmerksam geworden?
Tatsächlich über Mohn Müller schön. Danke, Mohn, an dieser Stelle nochmal für die wunderbare Kooperation. Kennedy und Swan, also bestehen aus zwei Menschen, einem Mädchen und einem Jungen, ja, sind junge Künstler aus Berlin, Künstlerkollektiv, die eine wahnsinnig spannende, ja, wie wir gefunden haben, Verbindung schaffen zwischen künstlicher Intelligenz, Natur und Neugier auf alles, was irgendwie lebendig ist, ja, vom Menschen bis hin zu Pilzen, und die sich sehr dafür interessieren, was Intelligenz eigentlich überhaupt ist. Also Human, das Magazin, hat den Claim Intelligenz und Zukunft. Und uns interessiert sehr viel, auch die unterschiedlichen Arten von Intelligenz zu explorieren. Und Kennedy und Swan interessieren sich zum Beispiel dann auch für die Intelligenz der Pilze. Das ist wahnsinnig spannend. Und das ist wirklich eine sehr witzige Kunst, wie ich finde. Und Kunst, deswegen haben wir in jeder Ausgabe, also 5 Ressorts: Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Wissen und Kultur. Und uns ist aber eben auch dieser Kulturaspekt, also sprich der Kunstaspekt, sehr, sehr wichtig, weil Kunst nochmal mit einer ganz anderen Sprache, natürlich in ganz anderen Mitteln, nochmal eben, ja, einen barrierefreien Zugang geben kann, ja, zu Themen, die man im Alltag eher scheut und so weiter. Also die Kunst macht einfach alles irgendwie schöner und leichter, und speziell, wenn sie natürlich von so einem großartigen Künstlerkollektiv wie Kennedy & Swan präsentiert wird. Und so möchten wir eben auch wirklich jungen Künstlern auch immer dann eine Plattform geben, die mit KI arbeiten oder sich mit KI auseinandersetzen und auch wirklich da gesellschaftlich einen großen Beitrag leisten für Wissensvermittlung.
Literatur spielt auch eine Rolle, und ich habe gedacht, oh je, Autoren haben vielleicht Angst vor künstlicher Intelligenz. Oder spielen auch Sie damit?
Ja, tatsächlich haben wir in der Startausgabe ein sehr spannendes Interview mit Hannes Bajor. Er ist Philosoph, aber tatsächlich auch Schriftsteller, Essayist, und er schreibt Romane schon seit langer, langer, langer Zeit gemeinsam mit künstlicher Intelligenz. Und es ist wahnsinnig witzig, weil er das auch, wie ich das auch übrigens sehen würde, künstliche Intelligenz jetzt nicht als das Ende der Kunst, das Ende menschlicher Kreativität betrachtet, sondern im Gegenteil, ja, ihn inspiriert das, mit der KI zu arbeiten und vor allen Dingen, und das erfahre ich auch oft, wenn ich mit ChatGPT zum Beispiel rumspiele, er interessiert sich vor allen Dingen dann für diese Punkte in der Kollaboration mit KI, wenn das System anfängt zu spinnen, ja, und auf einmal eben völlig aus unserer menschlichen Sicht völlig irre Ergebnisse produziert, die man aber wunderbar natürlich auch künstlerisch nutzen kann. Also das finde ich sehr schön, weil er eben auch zum Beispiel ist ja eben ein Mensch ist, der eben sagt, ich gehe da experimentell ran, neugierig ran, ja, ich will was lernen, das ist so wichtig. Und ich glaube, das betrifft ja generell jetzt überhaupt die Welt, in der wir uns befinden, in diese Zeit, in der wir uns befinden, diese Gleichzeitigkeit, Disruption durch künstliche Intelligenz und Polykrise. Jetzt ist eine Zeit des Lernens und es ist schön, ja. Und Lernen macht glücklich, das möchte ich betonen.
Oh ja, da bin ich ganz bei dir. Ich finde das so schön, wenn man ein Freund des ewigen Studiums ist. Ich meine das nicht unbedingt jetzt an der Universität, sondern wenn man bereit ist, ja, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Minute für Minute immer weiter aufzusaugen und sich so ein bisschen schwammig gibt im Sinne von aufnehmen. In welchen Bereichen spielt KI in der Politik eine Rolle?
Ja, vielleicht sollte man tatsächlich fragen, in welchen Bereichen sollte sie eine Rolle spielen. Also wenn wir von Politik sprechen, sprechen wir natürlich auch von unserem demokratischen System. Wir alle wollen nicht die Demokratie missen. Ja, es ist kein perfektes System, aber es ist ein System, das versucht zumindest und auch bei uns Gott sei Dank immer noch durch die rechtsstaatlichen Prinzipien schafft, die Rechte der Freiheit, der Gleichheit alles in allem zu garantieren, auch zu schützen. Politik in einem demokratischen System heißt aber natürlich auch, dass sie auf Konsensbildung geeicht ist und das dauert. Es wäre sehr schön, wenn die KI es in unserem System ermöglichen würde, Bürokratie abzubauen, auch in der Agentur für Arbeit zum Beispiel, da wird sie schon eingesetzt. Aber ich denke, sie sollte viel stärker auch in der Politik verankert werden, um einfach bürokratische Prozesse zu beschleunigen, damit wir wirklich ja eine Demokratie haben, die jetzt in der Lage ist, ja, auf diese multiplen Krisen einzugehen und die in der Lage ist, jetzt auch vielleicht nochmal am Ende ein ernstes Thema anzusprechen, in einer Zeit zunehmender Kriegsbedrohung mit Hilfe künstlicher Intelligenz eine friedliche Welt zu schaffen. Und das würde ich mir wünschen. Also ich würde mir wünschen von der Politik, dass sie ihr langsames Tempo ein bisschen mehr synchronisiert mit dieser ganz rasanten Entwicklung der KI. Das ist wichtig für den Innovationsstandort Deutschland. Es ist aber auch wichtig, dass wir unsere Demokratie ja schützen können.
Was kann denn jeder Einzelne tun, um KI gut zu machen?
Also auf einem ganz basic Level gesprochen würde ich sagen, weil ChatGPT ist tatsächlich, um da nochmal drauf zurückzukommen, das, was wahrscheinlich jeder und jede kennt, es beginnt schon mit dem sogenannten Prompten. Also was frage ich das System? Und auch da, und das hat wieder sehr viel zu tun mit der Kunst, gut zu sein, bitte Leute, sagt bitte und danke. Ja? Wenn ihr eine Eingabe macht, sage ich, gib mir mal meine Biografie, ja, oder sag mir mal, ja, wie ich heute meinen Tag organisiere, sondern bitte, ja, hilf mir so und so. Und am Ende danke für deine Antwort. Denn es ist ein selbstlernendes System. Und wenn wir wollen, dass die künstliche Intelligenz dem Menschen dient, dann sollten wir sie auch, ja, nach unseren menschlichen Maßstäben trainieren.
Liebe Rebecca, ich weiß noch nicht, ob ich nun in der letzten Stunde zu einem besseren oder zu einem guten Menschen geworden bin. Auf jeden Fall hast du mich enorm inspiriert. Ich bin dir so dankbar für all deine Einsichten. Ich würde wahnsinnig gern mit dir noch über deine 10 anderen Bücher sprechen und mich noch mehr über KI und die Zukunft austauschen. Wirklich, ich meine das ganz aufrichtig. Vielen, vielen Dank für deine tolle Art.
Es gehören immer zwei dazu. Ich danke dir, ja, für deine beseelte Art, auch Fragen zu stellen. Danke.
Bitte.